Willkommen zum Digitale Gründer-Podcast. Mein Name ist Simon Frey und gemeinsam mit meinen wechselnden grandiosen Gästen zeige ich euch, dir auf, wie du endlich mit deiner Idee in die Umsetzung kommst und zu einem fertigen Unternehmen baust und das Ganze ohne stundenlange BWL-Sessions. Nach der letzten etwas unorthodoxen Folge mit Matze steht zusammen nun der zweite Teil dieses Interviews. Speziell diesmal geht es um Startup-Accelerator-Programme, wie ihr euch von außen unterstützen lassen könnt, was diese Programme bringen. Matze ist gerade durch dieses Level-X-Programm und wird euch aus seinen Erfahrungen berichten. Des Weiteren kommt von mir was von der Startup-School, in der ich gerade mit dabei bin. Also spannende Sachen, wie ihr durch weitere Ressourcen euch euer Wissen im Startup-Bereich erweitern könnt. Ich hoffe, ihr habt auch jetzt wieder viel Spaß mit der Folge. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass Gut Feeling nicht dein einziges Startup ist. Du bist davor schon, also du hast schon ein bisschen Startup-Erfahrung, hast davor schon Sachen gemacht. Und jetzt vor kurzem warst du bei Level X.
Ja.
Ich glaube, Startup-Inkubator kann man es nennen, so ein bisschen Venture Capital-Ding, um da quasi Startups nach vorne zu bringen. Da wart ihr aber mit einer anderen Idee als mit Gut Feeling, oder?
Ja. Also das Ganze, also ich habe mich da vor mehreren Monaten beworben und also für Leute, die programmieren, die kennen sich Hackathons und also Hackathon ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich, nur dass man keine 24 Stunden hat, sondern man hat 7 Wochen und innerhalb der 7 Wochen, also am Anfang ist so über Hackathons, du suchst erstmal ein Team,
ja.
Also wir haben sehr, sehr viele Workshops gekriegt, zu technischen, aber auch wie man jetzt Business Model erstellt, wie man seine Finanzen kalkuliert. Und das Endziel war, dass du von der Idee, die du am Anfang selbst entwickelt hast, ein MVP baust, das mit Kunden, also da das mit Kunden optimierst oder vor allem in Zusammenarbeit
mit den Kunden baust,
in Gesprächen mit den Kunden baust oder konzipierst, wenn es zu kompliziert ist. Und dann am Ende der 7 Wochen vor einer Jury aus echten Investoren, die selber Venture Capital Geber sind, pitchst und dann die Möglichkeit hast, dass es theoretisch ein Investment gibt. Wobei, man muss das Ganze ja sagen, es gibt Unterschiede, ob man 7 Wochen lang mit einem komplett neu zusammengewürfelten Team eine Idee pitcht oder ob du mit deinem eigenen Startup mehrere Monate lang an etwas arbeitest.
Ja, und auch das Team selber raussuchst. Wie hast du das empfunden, ganz speziell diesen Bereich mit? Du bekommst ein Team zugewiesen, weil das ist ja eigentlich immer was über Erfolg und wie heißt es, Erfolg und Verlust, das
ging. Ja, Erfolg und Misserfolg.
Und Misserfolg quasi entscheidet, ob das Team funktioniert. Also da kannst du noch, du kannst die geilste Idee der Welt haben, wenn dein Team sich zerfleischt oder irgendwie hinten und vorne nicht zusammenarbeiten kann, dann wird das Ganze nichts. Wie hast du das empfunden? War das eine gute Sache? Waren die alle motiviert?
Also zu Beginn war es so, dass wir die Teams waren komplett selbst zusammengestellt von uns persönlich, was immer eine Komponente ist, dass man die Leute davor noch nicht kennt und man weiß, so eine wichtige Sache, die ich auch gelernt habe, ist, du weißt nicht, wie jemand unter Stress arbeitet, wenn du vorher noch nie mit ihm zusammengearbeitet hast, unter bestimmten Bedingungen. Ja, also ich bin in einem Team gelandet, die sind beide gerade noch am Anfang des Studiums, einer hatte schon Erfahrung in einem eigenen studentischen Startup Accelerator gesammelt und da mit mehreren Startups zusammengearbeitet. Aber es ist. Also, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dich auch vor allem im Rahmen im Studium, auch durch die Erfahrung in den Startups, in denen ich schon aktiv war, schon sehr, sehr viele Blickwinkel kannte, die jetzt noch nicht so gut kannten, was aber auch vorteilhaft war jetzt für uns. Und ja, was so der Anfang, also die Anfangs. Idee, der Anfangsstart bei uns war, dass wir haben uns mehrere Ideen überlegt und dann, also man kann sich so vorstellen, das sind 14 Leute in einem Raum und alle fangen an, Ideen auf Post-its zu schreiben und auf die Wand zu kleben und dann fängst du in der zweiten Phase an, die Post-its ein bisschen zu sortieren und dann sprechen die Leute miteinander, die ähnliche Post-its auf gleiche Stellen geklebt haben und dann fängst du an, bisschen über deine Idee nachzudenken, tauscht die vielleicht schon aus. Es waren auch schon Leute da, die schon mit Ideen gekommen sind und dann entwickelst du so ein Gefühl füreinander.
Ob das passt.
Wie ist die Motivation? Wie ist, hat man auch die gleiche Vorstellung von dem, was man hier machen will? Und ich bin da auf eine Idee gekommen, dass man Also ich hatte mich mit jemand ausgetauscht, der eine längere Studie gemacht hat zur Herzratenvariabilitätbestimmung. Also Herzratenvariabilität ist, dass du den Abstand der Herzschläge misst und davon quasi die Änderungsrate.
Was so ein Apple Watch Ding auch macht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also man kann sich das ziemlich gut als Graph vorstellen, also bumm, bumm.
Also wie in den Filmen diesen EKG, der immer so piept.
Genau.
Das ist so ein, okay.
Und was im Prinzip, also Stress und Nicht-Stress ist quasi, du hast eine sinusförmige Wellenkurve, es ist relativ entspannt.
Ja.
Aber sobald es quasi unregelmäßig wird, quasi die Sprünge größer werden, die Abstände unregelmäßiger, kannst du daraus sehr gut Stress ablesen. Wobei das dann auch darauf ankommt, also dass die Person körperlich sich wenig bewegt, während es gemessen wird. Das ist wichtig. Und da war unsere erste Idee, dass wir diese Sensor in einen Ring einbauen und über diesen Ring dann, der Ring ändert wie diese Emotionsringe, die es schon vor vielen Jahren mal gab, die Farbe und gibt dir dann die Möglichkeit, selbst quasi dich selbst zu überwachen. Also für mich war es so wie ein zusätzliches Organ.
Man merkt, du bist so ein richtiger Healthcare-Nerd. So, ja. Das ist einfach menschlich optimiert. Finde ich mega cool. Also auch alle Ideen, von denen du erzählst, so, immer dieses Ganze den Menschen da einfach helfen, sich weiter zu verbessern, gesünder zu leben, mit dem Ring eben genauso. Ich glaube, was man nur wichtig differenzieren muss, ist, diese Emotionsringe sind keine Technik.
Ja, das da ist einfach nur ein Material.
Genau, da ist eine Farbe drin, die sich anhand von Wärme verändert. Genau. Also euer Ding war wirklich ein Tech-Produkt, so, wo man kann irgendwie halt das Technikmäßiges bauen.
Genau, also bei uns ist wirklich ein echter Sensor drin.
Genau, also nicht irgendwie so ein...
Und der misst auch wirklich wissenschaftliche Daten und rechnet die auch so um, dass du quasi für dich selbst, also bei jedem Mensch ist es individuell, die Herzratenvariabilität, dass du individuell sagen kannst, ich bin jetzt nicht gestresst oder ich bin jetzt stärker gestresst. Ja, das war
die Ursprungsidee.
Die Ursprungsidee, von der sind wir gestartet. Da sind mit voller Euphorie sind wir da rein, haben sofort überlegt, wie wollen wir das bauen, haben uns sogar schon einen Sensor bestellt aus den USA. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, vielleicht finden die Leute den doch gar nicht so cool.
Ja.
Also sind Probleme aufgetaucht, wie, was ist jetzt, wenn jetzt ein anderer sieht, dass ich den Ring trage und wollen die Leute überhaupt einen Ring tragen und...
Dass jemand anders sieht, dass ich gerade gestresst bin, was vielleicht zu meinem Pokerface nicht passt und so. Und wahrscheinlich auch technisch sehr schwierig zu bauen, oder? Gerade so in so Technologien, so einen kleinen Ring reinzubauen, stelle ich mir jetzt nicht einfach vor.
Ja, das war auch noch einer der Probleme, die wir dann mit der Zeit gemerkt haben. Und ja, dann haben wir uns letztendlich vor allem, weil... Also wir haben versucht, verschiedene Leute quasi, wir haben Kauftests gemacht, also wir haben Leuten unser Produkt vorgestellt, haben sie gefragt, hätten sie Interesse daran, unser Produkt zu kaufen? Und wenn die Leute dann gesagt hätten, ja, dann haben wir gesagt, danke, unser Produkt gibt es gerade noch nicht, aber sobald es gibt, würden wir sie gerne benachrichtigen. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Tool, um zu testen, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat, ob es überhaupt einen Bedarf gibt und ob Leute auch das überhaupt bereit sind, das zu zahlen.
Cool. Wie habt ihr das gemacht? Also wie ist der Test abgelaufen? Nur eben halt für die Zuhörer, die sagen selber, ich baue vielleicht gerade ein physisches Produkt, was es noch nicht gibt.
Ja.
Wie verkaufe ich das, ohne dass ich es habe?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal Möglichkeiten, dass man sich einen Prototypen nimmt, der vielleicht nicht die gleiche Funktionalität hat, aber der optisch genauso aussieht. Und dann, also wir haben dann noch einen Flyer erstellt, der genau die Funktionalität beschrieben hat. Und dann haben wir mit Leuten... haben wir ihn einmal, also wir waren dort in einem Coworking Space im WeWork, falls es manche kennen. Und was dort ist, also dort hat man ein Büro und es haben auch, aber ganz viele andere Startups auch ihr Büro.
Ja.
Das heißt, jedes Mal, wenn man auf dem Gang sich einen Kaffee geholt hat, ist man mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen. Und da haben wir dann angefangen, denen quasi unser Produkt zu zeigen und haben sie gefragt, würdest du es für 100 Euro kaufen?
Ja.
Das hat die Funktion. Und genau, du kannst es gerade noch nicht testen, aber so wird es aussehen, kannst auch mal anprobieren.
Ja.
Und dann hast du meistens schon gemerkt, ob, also die Person, es gab Personen, die hatten Interesse, es gab Personen, die haben von vornherein gesagt, das und das und das sind Gründe dafür, dass ich es überhaupt nicht kaufen würde.
Ja.
Und da haben wir unter anderem auch gemerkt, dass es keinen Sinn macht, quasi die Leute zu fragen, was sie davon halten, sondern du musst genau definieren, was genau willst du. Also was genau ist das Resultat, was du von dem Kauftest willst. Und das Wichtigste, was wir gemerkt haben, ist, dass es, wollen die Leute wirklich genau den Preis bezahlen, für den wir das Produkt verkaufen könnten, produzieren könnten. Das heißt, der auch dann für den Markt möglich wäre. Und da auch zu sehen, genau welche Art von Person ist es. Also man nennt das Customer Persona, dass man so eine Person erstellt, für die dann auch quasi das Produkt speziell am Anfang konzipiert ist. Da, um da nochmal den Bogen zurückzuspannen, der Punkt, der dann bei uns da ausgelöst hat, dass wir die Idee nochmal gewechselt haben, war der, dass es für uns zu schwierig war, den Leuten genau, also es war zu schwammig, zu sagen, er erhöht deine Produktivität, er macht dich weniger gestresst, weil das kein Wert war, der für die Leute so wirklich messbar war, was halt, also es gibt im Moment Produkte, die zum Beispiel Smartwatches können das, dass sie dir alle 20 Minuten eine Vibration schicken, wenn du aufstehen sollst, oder dass du am Ende vom Tag schauen kannst, wie gestresst du warst, wann du besonders gestresst warst. Aber es war einfach zu viel Unsicherheit drin in dem Produkt und wir hatten zu viele Meldungen, die sehr viele Widersprüche enthalten haben, dass die Leute es aus dem und dem Grund nicht benutzen würden. Und auch die, wo es benutzen würden, haben auch sehr, sehr spezifische Ansprüche gehabt, die wir dann hätten auch noch zu sich entwickeln müssen. Das hat dann unter anderem auch damit geführt, dass die technische Umsetzung in dem Ring allein schon sehr, sehr schwierig war, dass wir von dem Thema weggegangen sind. Wir haben uns aber überlegt, wir haben jetzt uns schon quasi auf ein Gebiet geeinigt. Es würde jetzt Sinn machen, in diesem Gebiet zu bleiben, also entweder im Team Gebiet Gesundheit oder im Gebiet Health.
Nach wie vielen Wochen ist euch das aufgefallen?
Das ist uns nach anderthalb Wochen.
Okay.
Also wir waren da relativ schnell. Wir haben innerhalb von 2 Tagen haben wir mit verschiedenen Leuten telefoniert, die so Studien schon mal gemacht haben, haben die gefragt, hey, kannst du es messen? Ja, das kannst du messen. Du brauchst das und das. Dann haben wir Fragebögen erstellt und haben uns 50 Fragebögen ausgedruckt, sind damit ins Büro auf die Straße, haben Leute gefragt, haben uns so verschiedene Ringe bestellt, die als Prototyp gedient haben und haben wir denen dann diese Kauftests gemacht. Und nach anderthalb Wochen, also vor allem, weil wir eine größere Anzahl an Leuten getroffen haben, die halt sehr, sehr viele Bedenken hatten oder sehr, sehr viele zusätzliche Wünsche, um das Produkt überhaupt zu nutzen, haben wir uns dazu entschieden, dann das Produkt ist auf jeden Fall vielleicht für eine Kickstarter-Kampagne sinnvoll oder ähnliches, aber es gibt auf jeden Fall zu viele Variablen, die wir
noch lösen müssen,
und zu viele Unsicherheiten. Also das ganze Camp war im Prinzip in 3 Teile eingeteilt. Die erste Phase war Teamfindung, Ideenfindung und sag mal, initiale Workshops, die dich mit den, die dich zum Beispiel über die Themen
aufklären.
Zum Beispiel gab es, weil die Firma, also es war das Ganze von der Firma gesponsert, und die Firma hat dann Interesse gehabt, dass die Themen in ähnliche Richtung gehen, weil die Firma wäre dann die erste Partei, die dann quasi selbst investieren hätte dürfen. Und dann gab es Vorträge über Blockchain, aber auch über Logistics, über Mobility und über ähnliche Themen. Und das war die erste Phase. Die zweite Phase war Prototyping. Also erstmal für die Ideen ein Business Model aufstellen, MVP konzipieren. Und die letzte Phase war dann MVP. MVP-Optimierung, und in dieser Phase hast du dann entweder schon einen MVP oder du hast angefangen einen zu bauen und den dann mit Kunden besprochen. Und am Ende der Business Modeling Phase gab es einen Tag, der hieß Mentor Madness Day. Und ja, man kann sich so vorstellen, man sitzt den ganzen Tag in einem Raum, hat davor einen Pitch vorbereitet von seiner momentanen Idee. Also wie wenn ihr selber ein Startup habt und ihr wollt zu irgendeinem Geldgeber und von dem Geld dann was macht man normalerweise? Man baut ein Pitch Deck und das Pitch Deck soll dann vor allem verdeutlichen, warum er quasi Geld in meine Idee investieren soll. Und was wir da gemacht haben, wir saßen den ganzen Tag im Raum, es kamen Leute rein, wir haben gepitcht, die Leute haben uns Feedback gegeben, die Leute sind wieder raus, 10 Minuten später kamen neue Leute rein.
Wieder gepitcht, also dieses Pitchen auch üben.
Genau. Und es waren sehr viele Leute aus der Industrie, auch Leute, die selbst in Startup arbeiten. Und das ging insgesamt, also wir haben insgesamt 8 Pitch gemacht an einem Tag und am Ende vom Tag bist du dann komplett fertig. Mhm. Aber wir haben so viel Feedback bekommen und auch so viel, sag ich mal, gutes Feedback oder auch aufbauendes Feedback, dass es uns dann auch nochmal richtig so eine Idee gegeben hat, hey, da ist jetzt, das ist nicht irgendwie so ein kleiner Hackathon, sondern da ist wirklich quasi mehr dahinter, also mehr Potenzial hinter, bei dem, was wir heute machen. Aber was für uns viele Leute gesagt haben, ist, hey, also zum Beispiel war eine Person da, die hatte eine Firma, die Altersheime mit Windeln beliefert, die genau messen, ab wann die Windel nass ist, weil es extreme Kosten verursacht im bisherigen Altersheim. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass da ist es zum Beispiel da eine der großen Probleme. Und dann haben wir uns mit dem unterhalten, haben dann auch sind dann auch rausgegangen, sind in den Altersheime gegangen, sind zu verschiedenen Pflegediensten, Ärzten gegangen und haben...
Euer Problem mit der Dehydration ist Altersheim ein großes Problem, glaube ich, nur ganz kurz dazu zu sagen.
Ja, genau. Ja. Also es war, wir haben sie quasi allgemein über ihr Problem befragt und haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass, also es gibt im Altersheim auf jeden Fall das Problem, aber da hat das Problem eine andere Natur, als wir uns eigentlich vorgestellt haben. Also wir hatten dann dieses Feedback, dass das Hydrationsproblem existiert und vor allem aber auch existiert bei älteren Leuten. Und was mir dann im Nachhinein eingefallen ist, dass ich hatte eine Geschichte mit meinem Opa, der ist vor ca. 10 Jahren, hat er einen Schlaganfall gehabt. Und danach habe ich mitbekommen, dass meine Oma, also jedes Mal, wenn ich da war, ihm konstant immer Lois, also hieß Alois, Lois, du musst jetzt was trinken, trink doch was den ganzen Tag. Und da hatte ich schon im Hinterkopf, das Trinken ist auf jeden Fall wichtig. Und aber da hatte ich es jetzt zum ersten Mal so richtig, hey, wie wichtig ist eigentlich wirklich? Und dann habe ich eine Studie gefunden, die in Großbritannien gemacht wurde, wo ein Jahr lang Pflegeheime untersucht wurden. Also bei ihnen wurde quasi getrackt, wenn ich, also die haben eine App bekommen, wo sie genau getrackt muss, dass jeder Patient hydriert war. Und dann wurde getestet, davor und danach. Und die haben gezeigt, dass über 35%, in manchen Teilen sogar 50% der Krankenhauseinlieferung der Leute, die im Pflegeheim waren, waren durch Hydrierung. Und die konnten dann auch reduziert werden.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wieso kommen Leute überhaupt ins Pflegeheim? Meistens ist es, weil sie stürzen, meistens ist es, weil sie einen Unfall haben oder irgendwie dann danach nicht mehr in der Lage sind, entweder zu laufen oder zu stehen oder Ähnliches zu machen. Und das hat uns so sehr geführt, dass das Problem ist quasi schon vorher, das Problem ist nicht, wenn du im Altersheim bist, wenn du nicht mehr richtig trinken kannst, sondern das Problem ist eigentlich schon
davor.
Viel früher, wenn es anfängt, damit dass du wenig trinken kannst. Also es fängt ungefähr im Alter von 50 Jahren an, da aufgrund von bestimmten biologischen Prozessen tut dann dein Sinn für Durst, dein Durstgefühl nachlassen und so sind wir auch vorgegangen. Also wir hatten dort einen Workshop zu Business Modeling von einem Experten, der mit Startups zusammenarbeitet und da ist, glaube ich, nochmal ganz interessant, das Format des Programms zu erklären. Also es war in 7 Wochen und jede Woche war ähnlich aufgebaut. Also es gab jeden Tag bestimmt Programmkonten, die man nutzen konnte, die aber nicht verpflichtend waren. Nämlich Montag wurde immer ein Founder eingeladen, der seine Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte erzählt hat. Und da waren Leute dabei, die schon ziemlich viele, also die Unternehmen, die in Y Combinator drin waren, gegründet hatten und die da verschiedene Sachen erzählt haben, über Growth Hacking, über Sales. Also es waren Spezialisten dabei, die dann immer über quasi
ein über Thema.
Ihr Handwerk
ja.
berichtet haben, aber auch über ihre Geschichte dazu. Dienstag war immer ein Workshop, mhm. wo auch ein Spezialist, aber nicht 15, 20 Minuten, sondern eine Stunde lang was erzählt hat mhm. und dann auch noch mit uns Übungen dazu gemacht hat. Vor allem in dem Zusammenhang jetzt, dass es wurde vorgestellt, wie erstelle ich genau ein Business Model, auf was kommt es an mhm. und dann auch, hey, erstelle jetzt mal ein Business Model mhm. und dann ist der jetzt mit uns durchgegangen.
Und es dann weiter zu euch zu helfen, das noch zu verbessern.
Genau, ist da und da und da. Mhm. Schau mal noch, dass du das und das verbesserst, dann komm ja. noch mal her.
Also richtiges Mentoring auch.
Genau, Mentoring und ja. Iteration, du kriegst Feedback, mhm. ja. du musst das Feedback wieder einbauen, kommst wieder zurück. Am Mittwoch gab's, war immer ein Partner zu Besuch, mhm. zum Beispiel das Impact Lab in Berlin, die machen, die arbeiten mit dem mit der Deutschen Gesellschaft für Internationalisierung zusammen. Und die tun zum Beispiel sehr, sehr viel in Richtung Blockchain, machen auch eine Blockchain-Aufklärung. Mhm. Und da waren wir zu Besuch, dann waren auch Sponsoren zu Besuch, mhm. die quasi auch das Camp mitfinanziert haben, die uns verschiedene Workshops gegeben haben. Was ist wichtig, wenn ich jetzt mit einem großen Corporate zusammenarbeite? Ja. Auf welche Abläufe kommt es da an? Mhm. Und was auch noch sehr interessant war, einer dieser Partner ist Next Big Thing. Mhm. Also es gibt normale, sagen wir, Venture Capital-Geber, die geben Geld. Aber dann gibt es auch noch Firmen, die quasi noch mehr geben als nur Geld, mhm. die dir auch noch
Netzwerken
helfen. Netzwerk geben, ja. die, also in diesem Fall, die dir Expertise geben im Bereich IoT, die echte Experten dort haben mhm. und die dir quasi, also die helfen quasi mit dir zusammen, das mhm. aufzubauen. Das ist ja. trotzdem noch dein Startup, aber du kommst quasi noch ein zusätzliches Team, auf das du zurückgreifen kannst. Mhm. Und ja, das war einer der Partner, der vorgestellt wurde. Donnerstag gab es dann immer eine, also mussten wir einen Bericht vorstellen, was, mhm. was wir gemacht haben, aber auch welche Probleme wir hatten.
Ja.
Gab es dann quasi so eine, jedes Team musste einmal mhm. Den Mentoren ihren jetzigen Stand pitchen
ja.
und dann aber auch genau sagen, hey, da haben wir Probleme, da mhm. brauchen wir Hilfe und
einfach auch ein bisschen responsible sein, dass du immer jede Woche sagen genau. musst, hey, das haben wir geschafft, das ist immer so Deadline Donnerstags. Ja.
Aber auch so ein bisschen selbst zu reflektieren, hey, was haben wir jetzt wirklich geschafft,
ja.
aber auch was ist jetzt wirklich wichtig zu machen.
Ja.
Und Freitag gab es dann immer eine kleine Sporteinheit, mhm. zum Beispiel, dass wir einen Lauftrainer da hatten, der dann Sprints mit uns gemacht hat, mhm. oder einen Life-Coach, der mit uns meditiert hat.
Also ein bisschen den Kopf frei bekommen.
Genau, ein bisschen den Kopf frei bekommen. Feel Good Friday war der Begriff.
Ja. Okay.
Und ja.
Würdest du im Großen und Ganzen sagen, dass sich dieses Camp, dieses Level X, also LVLX,
ja. 10. Stock,
Level X. Ja. Genau, Level X quasi, dass sich das für euch gelohnt hat. Also war das also sicher eine Erfahrung, aber denkst du, dass du deswegen mit diesem Startup, wenn es was werden würde, oder auch wenn du mit Gut-Feeling sowas mitmachen, so, bringt dich das wirklich weiter, oder ist das alles irgendwie am Ende Dampf geplaudert und irgendwer will eigentlich sich, will dich nur überzeugen, dass du irgendwas von deiner Firma an die Person abgibst?
Also ich glaube an sich, dass das Programm sehr, sehr viel bringt. Mhm. Vor allem, wenn man selber noch nicht also so viel Erfahrung gesammelt hat und vor allem auch Erfahrung mit sag mal Venture Capital Gebern oder mhm. mit großen Firmen oder auch mit Prozessen, wo man jetzt, wenn man jetzt ein Startup gründet, am Anfang nicht so im Zug kommt. Mhm. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass ich mein Business Model nochmal mit wie sieht ein Unternehmen, wenn ich jetzt ein B2B-Business habe, wie sieht ein Unternehmen da mein Business, oder auf welche Sachen achten die? Mhm. Und dass man da vor allem den Austausch hat mit Leuten, die man normalerweise nicht trifft. Mhm. Also es waren da Leute da, die sehr, sehr viele Sachen schon gemacht haben, die auch selbst, ich sag mal, schon ausgesorgt hatten, die selber mhm. Das quasi als Mentoring, nicht Philanthropie, aber die quasi aus eigener Motivation.
Aus Leidenschaft einfach machen.
Die mit ihrer eigenen Zeit da reingegangen sind. Mhm. Und dann auch, also mehrere CEOs mhm. von verschiedenen Inkubatoren, also mhm. Firmen, die selbst in Startups investieren, mhm. waren dann auch bei uns und haben auch uns ihre Geschichten erzählt. Und ich glaube, solche Leute triffst du nicht jeden Tag.
Einfach dadurch, dass du das halt dann über so ein Programm, das Netzwerk bekommst,
ja.
Leute kennenlernst, wo du dir sonst extrem schwer tust, diese Person irgendwie mit dem mal zu quatschen.
Dafür ist es sehr gut. Aber auch für den Fall, dass du, also was du da gemacht hast, das kannst du theoretisch gleich auch selbst als Startup machen. Mhm. Aber da ist es quasi so einmal ein Rahmen, in dem du viel schneller Feedback bekommst, mhm, und in dem du auch, ja, in dem nicht so viel passieren kann. Mhm. Weil, also du hast immer Leute, die quasi dir sagen können, ja, wenn du irgendwas machst, was jetzt nicht so gut ist. Und auf der anderen Seite hast du auch dadurch, dass du zum Beispiel am Ende wirklich dann pitch oder zwischendurch auch pitch, hast du auch wirklich qualitatives Feedback. Also es ist klar, es ist jetzt kein Y-Combinator Intra, also
ja, ich weiß, was du meinst,
Teilnehmer-Pitch, um da reinzukommen, sondern ja. Aber man hat dann auf jeden Fall eine Idee, mhm, auf die Sachen kommt es an und auch so, das sind Sachen, die wirklich passieren können. Also das ist wirklich meine Idee, ich merke, hey, der Kunde, der will was ganz anderes, mhm, und was mache ich jetzt?
Ja.
Und so diese Sachen pivoten, also die Strategie zu ändern, mhm, leicht abzeugen.
Das da einfach mit zu lernen und so.
Ja.
Cool. Ja, siehst du nicht, was ich sehe auch gerade eben, weil wir auch gerade von Y Combinator geredet haben, sind wir auch beide mit dabei, machen das ja mit dieser Startup School, habe ich auch mal auf der Facebook-Page von Tiffany nochmal ein bisschen beworben, dass die Leute sich da bewerben sollen, quasi, also was dann am Ende easy war, weil die wir alle genommen haben, ja, aber was ja auch so ein kleines, also in dem Fall ein Online-Programm, wo es auch darum geht, halt, du hast quasi immer wöchentlich irgendwelche kleinen Kurse, kleine, ja, Videokurse, immer musst auch quasi Berichte abgeben, was hast, ja, du die Woche geschafft, wie hat sich dein Produkt verbessert, also auch mit harten Zahlen, so mehr Nutzer, mehr Einnahmen und so weiter, plus einmal die Woche diese General Office Hour, wo es darum geht, ja, dass man quasi auch mit anderen Gründern in deiner Gruppe quasi quatscht und da halt sagt, okay, wie läuft's bei euch, wie läuft's bei mir, alles gut, alles schlecht. Und ich muss auch sagen, ich finde es super spannend. Also es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, als jetzt, was ihr gemacht habt, ja, bei Level X, weil ihr sagt, okay, da seid ihr natürlich einfach dorten, es ist persönliche Gespräche, es ist in diesem 7-Wochen-Ding, wo man wirklich halt Vollgas irgendwie auf seine Ideen, wie das Ganze pushen kann. Aber finde ich allein mit Startup School auch schon mal sehr, sehr spannend, einfach eben, weil man bekommt einfach Wissen, bisschen vorgekaut, das finde ich ganz angenehm, also so ein bisschen eben, dass die Leute, die herkommen und dir irgendwelche Workshops geben, die wissen ja, in welchem Stadium du bist und erklären dir eigentlich genau zu deinem jetzigen Stadium, geben dir dafür Wissen an die Hand. Was du natürlich, was Wissen ist, gibt es mittlerweile. Du gehst einfach ins Internet und kannst es dir selber zusammengoogeln.
Wissen ist
so
kostenlos.
Wissen ist kostenlos. Es ist eigentlich kein
Ding. In Anführungszeichen, aber selber dann sich das Wissen anzueignen,
genau,
ist dann nicht mehr.
Ja, okay. Das und vor allem auch wieder der Punkt, wenn du deine Zeit überlegst. Also wenn du sagst, okay, dann holst du dir auch das falsche Wissen, weil du denkst, was ich ganz cool finde, ist, dass die haben ordnen immer ein, eigentlich bei jeder Lektion, die sie haben. Diese Lektion ist wichtig für Startups in dem Stadium.
Yeah.
Zum Beispiel, keine Ahnung, Public Relations, also irgendwie halt PR-Arbeit. Wo am Anfang des Talks war so, ja, das ist schon mal sehr cool, aber wenn ihr noch nicht da seid, dann macht euch bitte gar keine Gedanken drüber. Weil ihr werdet Zeit verschwenden in PR, was euch nichts bringen wird, weil ihr noch andere Probleme habt und so. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man halt quasi zu dem jeweiligen Stadium, was man hat, bekommt man das Wissen schon angereichert, bekommt es schon so ein bisschen vorgekaut, das fand ich ganz nice.
Ja.
Und einfach auch ein bisschen dieses, also eben, ich mache das ja mit Lovaika gerade eben, mit der Story-Homepage und da ist es ja so, dass es halt, ich mache das ja für mich alleine zurzeit, also ich bin alleine und du hast ja quasi kein Feedback, du hast auch keinen wirklichen Druck. Natürlich würde ich dieses Ding pushen, hab da Bock drauf so, aber
du hast niemanden, der hinter dir steht.
Und wenn es nur so was Einfaches ist, wie ja, ich habe einmal in der Woche einen Skype-Call, wo ich sagen muss, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, ist es schon mal ein anderes Ding, dass du nochmal sagst, okay, bei mir ist es freitags immer, dann bist du Donnerstag immer am Pushen, damit du ein bisschen deine Sachen halt irgendwie schaffst, was zwar vielleicht auch nicht der richtige Weg ist, man sollte noch mehr intrinsisch natürlich motiviert sein, aber so ein bisschen von außen, so ein paar Nadelstiche, die dir sagen, hey, jetzt setz mal einen Arsch auf den Boden und mach mal was. Finde ich da eigentlich auch ein ganz cooles System. Ja. Also ich muss sagen, die Startup School bringt mir sehr viel, obwohl es ein viel kleineres Programm ist, als was ihr da gemacht habt. Aber ich glaube, dass sowas schon auch dich nach vorne katapultieren kann.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Startup School ist eher etwas Begleitendes.
Ja.
Also was du quasi, wenn du schon weißt, was du machen willst, wenn du schon was machst,
ja,
dann ist es ein gutes Tool,
ja,
um dich quasi accountable zu halten, aber auch so, um dich als Teil eines großen Ganzen zu fühlen und nicht allein auf der Welt.
Ja.
Und um da auch nochmal zurückzukommen zu dem Programm, also das ist eher was, wenn einmal für Leute, die noch nicht gegründet haben,
mhm,
die vielleicht auch noch nicht wissen, ob es wirklich was für sie ist,
mhm,
und aber auch für Leute, die quasi mal so einen Rundumschlag wollen,
mhm,
und in jedem Bereich mal ein bisschen eintauchen wollen,
ja,
um dann später quasi nicht komplett ins kalte Wasser zu springen.
Mhm.
Dafür ist es ziemlich gut. Ja. Und was dann noch interessant ist, also wenn sich Leute für das Level X interessieren, also die Webseite, da steht noch nicht ganz fest, ob es ein Wintercamp geben wird, aber es wird auf jeden Fall nochmal ein Summercamp geben. Falls es ja jemand gibt, der Interesse hat, teilzunehmen, kann er sich auf jeden Fall, glaube ich, in den Mailverteiler eintragen.
Ja.
Da habe ich bisher jetzt auch erst 2 Mails gekriegt, 1 Mail gekriegt.
Also die spammen dich auch nicht zu, sondern wo ich dann aber denkst, okay, jetzt ist die Application-Phase, also die Bewerbungsphase fängt an.
Genau.
Dann geht's los und kann man sich dann bewerben, auch mal sich selber ein Bild davon machen, ob das dann dir einem persönlich weiterhilft und dann nach vorne bringt.
Ja, und ich werde auf jeden Fall, also ich weiß noch nicht genau, wo die Pitches hochgeladen wurden, aber das Video kann ich auf jeden Fall noch verlinken. Und also wenn es die Leute interessiert, also ich habe eine Homepage, wo ein paar kleine Projekte von mir drauf sind, was ich sonst noch so gemacht habe. Genau, der Blog, wo ich in China war, der ist, glaube ich, auch noch interessant. Und
genau, sonst deine Homepage matthias-schädel.com werden die auch sonst verlinken. Sonst, was gibt's, wo erreicht man dich am besten? Einfach über die Homepage, dann eine E-Mail oder soll man dir über LinkedIn schreiben, wenn man sagt, man findet irgendwie auch, eben will sich weiter informieren über Gut Feeling, hat vielleicht sonst noch Anfragen an euch. Wo kann man dich am allerbesten erreichen? Wo bist du dann am liebsten zu Hause? Instagram, Facebook, LinkedIn, E-Mail? Wo antwortest du am ehesten?
Also am ehesten ist immer E-Mail. Das lese ich jeden Tag. LinkedIn ist einmal die Woche spätestens. Schaue ich da auch mal rein. Und ja, also Instagram könnt ihr mir auch gerne schreiben. Aber wenn ihr quasi eine Frage habt oder so, ist das allerbeste immer E-Mail.
Sehr cool. Und dann E-Mail. Wenn wir auch alles packen, war das in den Shownotes, wenn man mehr von dir haben will, kann man dir eine E-Mail schreiben, kann man da mal vorbeischauen. Sonst schaut euch Gut Feeling an. Level X werden wir verlinken, deinen Pitch Deck. Und dann wünsche ich dir noch eine super coole, erfolgreiche Woche. Wir haben jetzt gerade Sonntag, also einen guten Start. Auch eine gute Fahrt und zurück nach Karlsruhe. Weil du bist jetzt dann bald wieder aus Berlin wieder weg.
Stimmt. Ja.
Vielen Dank für das Interview.
Hat mich gefreut. Stimmt.
Auch die zweite Folge mit Matze wieder viel Spaß gemacht, viele coole Informationen dabei. Ich hoffe, ihr konntet vor allem den ganzen Bereich Startup School was mitnehmen, euch für euch überlegen, ob ihr vielleicht an so einem Programm mitmachen wollt, um da euer Wissen zu erweitern. Ist immer spannend, sich weiter fortzubilden. Zum Ende bleibt mir noch zu sagen, eben hilft super viel, wenn ihr auf iTunes das Ganze kommentiert, abonniert für den Ranking-Algorithmus da. Das gleiche mit Spotify. Und top für euch ist es natürlich dann perfekt, weil ihr bekommt immer die neuesten Folgen sofort, wenn sie rauskommen. Ihr merkt, wir haben ein bisschen den Veröffentlichungszyklus geändert. Wenn ihr auch sonst noch weitere Informationen haben wollt, schaut einfach mal in die Upspeak-App mit rein, in die Community. Da gibt es eine neue Episode, das kleine Startup-Lexikon, wo es darum geht, dass immer bestimmte Startup-Begriffe erklärt werden, damit ihr den Podcast noch besser versteht und mit unseren ganzen komischen Denglisch-Wörtern, mit denen wir um uns werfen, mehr anfangen können. Schönen Tag noch.